Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. In 8 Wochen wählt Österreich einen neuen Nationalrat. Und welche Parteien sich auf dem Wahlzettel wiederfinden werden, das steht in großen Teilen auch schon fest. Auch einige Listen und Kleinparteien wie die Bierpartei oder die KPÖ werden ihr Glück versuchen. Wir wollen uns diese Woche ansehen, welche Besonderheiten es auf den Bundeslisten bereits jetzt gibt und welche Parteien und Bürgerlisten noch dazukommen könnten. Mein Name ist Julian Kern und in unserem Podcast-Studio begrüße ich unsere stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitikchefin Eva Linsinger. Hallo Eva.
Hallo.
Und Iris Bonavida. Hallo Iris.
Hallo Julian.
Eva, bei der letzten Nationalratswahl im Jahr 2019 standen 13 Parteien am Stimmzettel. Wie groß ist das Gedränge denn heuer?
Man weiß es noch nicht genau. Es ist klar, dass die Parlamentsparteien antreten. Es ist auch klar, dass sowohl die Bierpartei als auch die KPÖ bundesweit antreten wird. Einige andere rennen noch. Zum Beispiel Madeleine Petrovic, ehemals Grünen-Chefin. Zum Beispiel die MFG, wie Petrovic auch Corona-Gegnerin, zum Beispiel die Servus-Partei, zum Beispiel eine Partei mit dem semi-witzigen Namen Keine, die wohl hofft auf Stimmen von Politikverdrossenen. Die haben noch bis Ende dieser Woche, bis Freitag genauer genommen, Zeit, die 2600 Unterschriften zu sammeln. Dann werden wir wissen, wie viele Parteien oben stehen, wobei wenn wir jetzt eine Wette machen würden und sagen würden, können Sie alle 13 Parteien vom letzten Mal aufzählen, dann würden es vielleicht Peter Filzmaier schaffen und nicht einmal bei dem ist es ganz sicher. Alle anderen würden wohl scheitern. Da waren auch Parteien dabei wie Jede Stimme zählt, Allianz der Patrioten, Christliche Partei, die teils nur wenige 100 Stimmen und damit 0% erreicht haben. Also es auf den Stimmzettel zu schaffen, heißt noch lange nicht, dass man auch Erfolg hat.
Auf den Stimmzettel geschafft hat es jedenfalls die Bierpartei. Iris, du beobachtest ja die Bierpartei schon länger. Wer sind denn die Kandidatinnen und Kandidaten, die sich hinter Flasny auf der Bundesliste finden?
Ja, tatsächlich ist es dieses Mal relativ flott gegangen für die Bierpartei. Man darf nicht vergessen, 2019 hat Dominik Flasny ja schon mal versucht anzutreten. Er hat es geschafft, allerdings nur in Wien und hat dort rund 5000 Stimmen erhalten und bundesweit 0,1%. Dieses Mal, soweit glaube ich, kann man schon prophezeien, wenn es auf jeden Fall mehr sein. Und sein Credo ist es ja, dass er Nicht-Politiker, Nicht-Politikerinnen in den Nationalrat, also mit ihnen in den Nationalrat ziehen möchte. Deswegen sind schon einige Namen bekannt, aber eigentlich ist es niemand, den man kennt, auch wenn man besonders Politik interessiert ist. Also zum Beispiel will die Juristin Viktoria Müllner ins Parlament einziehen, die nach eigenen Angaben für Datenschutz und IT-Recht sich einsetzen möchte. Oder Thomas Schuster, der sich für KMUs, also Klein- und Mittelunternehmen, einsetzen möchte. Wer genau dann noch auf den Listen stehen wird, wissen wir genau im August. Anfang August und Mitte August müssen die Landes- bzw. Bundeslisten eingebracht werden, offiziell im Innenministerium. Und dann sollte man genau wissen, wen Dominik Flasny da noch gefunden hat.
Ebenso hat auch bereits die KPÖ die notwendigen Unterstützungserklärungen erreicht. Das schaffen sie eigentlich auch bei so gut wie jeder Nationalratswahl. Bis zu 1959 waren sie dort auch vertreten. Seither ist ihnen der Einzug aber nicht mehr gelungen. Eva, wie stehen denn die Chancen dieses Mal?
Ein bisschen besser, aber eben nur ein bisschen besser. Du hast es schon gesagt, Julian, sie waren das letzte Mal im 1959 im Nationalrat, haben es das letzte Mal im Jahr 1956 damals bei der Wahl geschafft, über 4% zu kommen. Seither sind sie zwar bei jeder Wahl angetreten, aber so typische Ergebnisse waren 0,7, 0,6%. Und das zu einer Zeit, seit dem Jahr 2005 sitzt die KPÖ wieder im Landtag in der Steiermark, seit 2023 im Landtag in Salzburg. Das bedeutet aber, sie hatten dort regional sehr erfolgreiche Kandidaten. LKK ist bekanntlich auch Bürgermeisterin in Graz. Es hat bekanntlich auch in die Bürgermeisterstichwahl in Salzburg der KPÖ-Kandidat Dankl geschafft. Auf Bundesebene haben sie so einen populären Kandidaten, Kandidatin nicht. Der Name von Tobias Schweiger ist eher nur Insidern ein Begriff. Das heißt, die KPÖ hat es zwar geschafft, bei regionalen Wahlen zu reüssieren, ob sie es auch bundesweit schafft, das ist eine völlig andere Wahl. Da kommt sie mit ihrem sehr sozialarbeitermäßigen Anspruch, quasi alle können zu uns kommen, wenn sie Probleme mit Miete etc. haben, tun sie sich natürlich bundesweit schwerer als in Bundesländern oder in einer Hauptstadt. Insofern hat die KPÖ zwei Erfolge gefeiert, ob sie es aber bundesweit schafft, da steht schon ein Fragezeichen dahinter. Und dann ist doch die Frage, wen würde sie dann Stimmen kosten gemeinsam mit der Bierpartei? Jetzt halte ich zwar das Links-Rechts-Schema für etwas überholt, aber es sind sowohl Bierpartei als auch KPÖ wahrscheinlich eher links einzuordnen. Interessanterweise schafft es die KPÖ aber auch im Terrain der FPÖ zu wildern. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt bei der Bierpartei, Iris.
Ja, das war total interessant, auch das Ergebnis bei der Bundespräsidentenwahl zu beobachten. Also mehrere Meinungsforschungsinstitute haben sich angesehen, woher denn die Wählerinnen und Wähler von Dominik Vlasny kommen. Und da hat sich gezeigt, dass es schon ein sehr breites Spektrum war. Also da gab es schon auch Menschen, die bei der vergangenen Wahl bei der FPÖ ihr Kreuz gemacht haben, die dann eben doch Dominik Vlasny ihre Stimme gegeben haben, weil er eben auch so ein Protestkandidat sein möchte. Und bisher hat er ja noch nicht wahnsinnig viele Inhalte präsentiert, wobei er ja nach und nach zumindest ein paar Punkte jetzt nachgeliefert hat. Und das lässt natürlich sehr viel Raum für Interpretationen, wenn jetzt jemand in Dominik Vlasny den großen Antipolitiker sehen möchte, der eben den Protest, den eigenen Protest in den Nationalrat tragen will, dann kann er das durchaus machen. Und so kann er natürlich über ein breites Spektrum Stimmen sammeln. Wobei, je mehr Inhalte er präsentiert, wie du schon gesagt hast, Eva, desto eher sieht man, dass er links einzuordnen ist.
Und das gilt natürlich auch für die anderen Vielleicht-Parteien, die es vielleicht schaffen auf die Liste. Da gibt es zum Beispiel Corona-kritische Parteien, die natürlich auch Proteststimmen jener einsammeln könnten, die mit den Maßnahmen während der Pandemie unzufrieden waren. Und generell bedienen viele dieser Parteien quasi die Sehnsucht nach AntipolitikerInnen und fischen da ein bisschen im Protestwählerstimmpotenzial.
Proteststimmen will auch die FPÖ abholen. Die hat am vergangenen Mittwoch als letzte Parlamentspartei ihre Bundesliste präsentiert. Täuscht der Eindruck oder versucht die FPÖ dieses Mal intensiver Frauen anzusprechen?
Herbert Kickl hat zumindest kommuniziert, dass die Bundesliste, die nach einem Reißverschlussprinzip gegliedert ist, der Beweis ist, dass die FPÖ keine männerdominierte Partei ist. Als Gegenbeweis kann man jetzt eigentlich in den Parlamentsclub schauen. Da sind nur 13% der Abgeordnete weiblich. Und es ist auch nicht besonders konsequent durchgezogen von der FPÖ. Denn ja, auf der Bundesliste herrscht zwar ein Reißverschlussprinzip, aber auf den Landeslisten nicht. Das ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, selbst ein Reißverschlusssystem bedeutet noch lange nicht, dass im Parlament dann 50-50 herrscht bei den Geschlechterquoten. Denn es geht natürlich vor allem im Land und auf Bezirksebene darum, wer ist auf Platz 1 gereiht, und das ist natürlich sehr, sehr oft ein Mann. Wobei die FPÖ in der Vergangenheit schon immer wieder gesagt hat, es ist jetzt sehr wichtig, also Wählerinnen von sich zu überzeugen, denn man sieht, es gibt zwar noch einen Gender Gap, aber der schließt sich langsam, der zeigt sich nicht mehr ganz so deutlich, und da merkt man, dass die Freiheitlichen ein gewisses Potenzial sehen.
Schon etwas länger steht die Liste bei der ÖVP fest, in den letzten Wochen hat sich aber auch dort herauskristallisiert, wen wir künftig nicht mehr sehen werden. Eva, welche Überraschungen gibt es denn bei der ÖVP?
Da gibt es einerseits die Überraschung, die ÖVP ist jetzt wieder eindeutig schwärzer geworden. Der türkise Anstrich, den Sebastian Kurz der Partei verpasst hat, der verschwindet sukzessive. Das sieht man einerseits daran, dass viele von den QuereinsteigerInnen, die unter ihm eingezogen sind, zum Beispiel Kira Grünberg, zum Beispiel Rudolf Taschner, keine oder nur mehr sehr geringe Chancen haben, ins Parlament einzuziehen. Also diese Zeit, als die ÖVP versucht hat, sich quasi schillernde Persönlichkeiten von außen zu holen, ist ein wenig vorbei. Man sieht auf der Liste jetzt eher solide Landespolitiker, solide KammerpolitikerInnen, und es ist weniger eine schillernde Zeit. Dann ist die Frage, wer von der Liste wird sich überhaupt im Parlament finden? Ich spreche da besonders einen an. Auf Platz 3 der Bundesliste ist der derzeitige Finanzminister Magnus Brunner, der sich ja auch Hoffnungen macht, gar nicht im österreichischen Parlament, sondern als EU-Kommissar in Brüssel zu sitzen. Da werden wir sehen, wer da kommt. Und dann gibt es etliche Regierungsmitglieder, der derzeitige Bildungsminister Martin Bollaschek, der derzeitige Außenminister, die beide nicht auf den Listen stehen, die also quasi entweder Minister oder nichts werden wollen, aber nicht im Parlament sein wollen. Und dann gibt es ein paar prominente Aussteiger, mehr oder weniger freiwillig, der längst dienende Abgeordnete Karl-Heinz Kopf, tritt nicht mehr an, nach sehr langer Zeit im Parlament. Der sehr umstrittene Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka tritt nicht mehr an. Und auch der speziell in Corona-Zeiten berühmt gewordene Franz Hörl tritt nicht mehr an. Bei ihm gab es auch schon lauten Protest dagegen. Der hofft, das doch noch irgendwie zu schaffen. Die wirklich entscheidende Frage bei der ÖVP wird aber sein, und davon hängt dann viel ab, bleibt sie Kanzlerpartei, bleibt sie Regierungspartei und wenn ja, in Koalition mit wem?
Auch bei der SPÖ ist die Liste schon länger bekannt. Welche Besonderheiten gibt es denn dort?
Wir haben ja vorher über die FPÖ gesprochen, die hat das ja natürlich leicht. Wir wissen alle nicht, wie die Wahlen ausgehen, aber wir dürfen wohl davon ausgehen, dass die FPÖ mehr Sitze im Parlament haben wird. Also haben sie auch mehr Plätze zu vergeben. Bei der SPÖ ist es schon schwieriger. Da wird wirklich um jeden Platz gerangelt. Und man merkt auch, dass sich Andreas Babler, der neue Parteichef, nicht wirklich durchsetzen kann. Da gibt es sehr viele Wünsche von den Bundesländern, von der Gewerkschaft, die er umsetzen muss. Und das zeigt sich auch sehr deutlich auf der Wahlliste, oder Eva?
Ja, absolut. Also man merkt, dass es ihm sehr schwer gefallen ist, eigene Akzente zu setzen, eigene UnterstützerInnen da zu verankern. Ein Paradebeispiel dafür ist Niki Kowal, der ja bekanntlich zuerst selbst seine Kandidatur als SPÖ-Vorsitzender verkündet hat, dann zugunsten Andreas Bablers verzichtet hat. Der hat keinen fixen Platz, der läuft derzeit um Vorzugsstimmen. Ein anderes Beispiel ist Mona Dutzter, die derzeit oft auf Terminen gemeinsam mit Andreas Babler auftritt, aber auch alles andere als einen fixen Platz auf der Liste hat. Und das Dritte ist, es ist schon bemerkenswert, dass bei der SPÖ auch KandidatInnen mit Migrationshintergrund eher selten zu finden sind. Da sieht man schon, wie wenig Spielraum die SPÖ hat. Und für sie gilt dasselbe, wenn auch in anderem Ausmaß, was für die ÖVP gilt. Die ÖVP wird dieses Wahlergebnis, kann man vorhersagen, diesmal deutlich verlieren nach den Höhenflügen unter Sebastian Kurz, also weniger Mandate zu vergeben haben. Die SPÖ wird, wenn nicht verlieren, dann zumindest nur wenig dazu gewinnen. Das heißt, da gibt es ein viel größeres Gedrängel. Natürlich hat es eine Partei, die dazu gewinnt, immer sehr viel leichter Plätze und Mandate zu vergeben.
Für diesen Wahlkampf gelten auch erstmals neue Regeln, was die Finanzierung angeht. Iris, ihr habt euch angeschaut, wie Obergrenzen in der Vergangenheit umgangen oder ignoriert wurden. Welche Tricks funktionieren denn dieses Mal nicht mehr?
Der wohl wichtigste und größte Trick ist, die Wahlkampfobergrenze einfach zu ignorieren. 2012 wurde die Wahlkampfobergrenze von 7 Millionen eingeführt. Der Wert ist mittlerweile inflationsangepasst worden. Heute sind es 8,6 Millionen Euro und man müsste meinen, das ist eigentlich sehr, sehr viel Geld, da innerhalb von 3 Monaten ausgegeben werden kann. Aber in der Vergangenheit haben es Parteien, zum Beispiel das Team Stronach, zum Beispiel aber auch die ÖVP, wirklich um Millionen diese Grenze überschritten. Und sie haben einfach mit einberechnet, dass sie eine Strafe zahlen müssen, aber dass sie dafür dann auch natürlich mehr Parteienfinanzierung bekommen können nach dem Wahlergebnis, wenn sie dann natürlich auch mehr Stimmen bekommen. Nun, dieses Mal geht das nicht mehr so einfach. Die Strafen wurden wirklich massiv erhöht. Bis zu 200% der Summe, die über dieser Wahlkampfobergrenze liegt, könnten fällig werden. Und das kann sich tatsächlich keine Partei mehr leisten. Es gibt auch sehr viel mehr Transparenz. Der Rechnungshof kann, wenn er einen Verdacht hat, dass die Obergrenze nicht eingehalten wurde oder wenn irgendwelche Angaben von den Parteien nicht stimmen, tatsächlich in die Parteibücher schauen. Das ist neu. Und sie hat auch 2 Sachverständige, die sich von außen den Wahlkampf sehr genau ansehen und dann auch selbst einen Bericht abgeben werden, ob denn plausibel ist, dass die Parteien diese Obergrenze eingehalten haben.
Ja, und ob diese Obergrenze eingehalten wird und alle weiteren Hintergründe und Entwicklungen zur Nationalratswahl lesen Sie selbstverständlich im gedruckten Magazin und jederzeit auf profil.at. Für heute dürfen wir uns aber verabschieden. Danke Eva, danke Iris für euer Kommen.
Auf Wiederhören.
Vielen Dank, auf Wiederhören.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.